Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Bevor wir heute endlich mal wieder aufs Wasser gehen, müssen wir uns in die Niederungen der deutschen Grammatik begeben. Denn heute stellen wir euch ein Buch vor, das Der Kajak heißt. Geschrieben von Kajakguru Jürgen Gerlach. Lieber Jürgen, warum Der Kajak, wo wir Durchschnittswasserratten alle das Kajak sagen?
Ja, da gibt's eine Erklärung dafür und ich habe auch mal im Duden nachgeschaut.
Ich auch.
Als der Titel vergeben wurde. Und es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt das Kajak und der Kajak. Und ich habe mich für der Kajak entschieden, weil der Kajak ursprünglich von den Eskimos und zwar nur von Männern gefahren wurde. In Grönland, in Alaska, in Sibirien. Und das Frauenboot war der Umiak. Also habe ich mich für den Kajak entschieden und deshalb dieser extravagante Titel.
Okay, jetzt wo du das Wort Eskimo sagst, bleiben wir in der deutschen Grammatik und in der Political Correctness. Man darf Eskimo immer noch sagen, was mich total gewundert hat, denn viele andere Worte sind ja verboten mittlerweile, beziehungsweise sollte man eigentlich nicht mehr benutzen, weil sie einfach diffamierend sind. Aber Eskimo geht überraschenderweise.
Das überrascht mich auch. Also ich hatte die letzten Jahre dann immer Inuit gesagt, vorsichtshalber. Mhm. Und dass Eskimo immer noch salonfähig ist, überrascht mich jetzt in der Tat auch.
Mhm. Du hast für mich quasi die Kajak-Bibel geschrieben. Und ich habe auch mal eine Sub-Bibel geschrieben und ich weiß, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist, insbesondere mit diesen ganzen Fachbegriffen, wo es mir dann manchmal auch zu wissenschaftlich geht. Also bei dir kommen natürlich auch Worte vor wie Einbooten, Kolken, Bofen oder Treideln. Die muss man natürlich erklären, aber die meisten, die dein Buch kaufen, sind sicherlich schon halbwegs Fachleute. Wie viel Monate Arbeit hast du in dieses Buch gesteckt?
Ach Tim, du, das ist, glaube ich, schwierig in Monaten, Jahren oder Tagen zu rechnen. Das ist einfach sehr viel Erfahrung, die ja auch einfließt. Mhm. Ich bin ja schon ewig lange dabei und das ist im Grunde genommen die Summe der Erfahrungen, die ich aufgeschrieben habe vor dem Hintergrund, dass damals, als die erste Auflage des Buches auf den Markt kam, kein Standardwerk in der Form verfügbar war. Zwar für den Kanadier, also für die Stechpaddler, aber nicht für die Kanuten mit ihrem Doppelpaddel.
Ah, okay. Interessant. Ich will ein paar Worte über dich verlieren, weil du so ein bescheidener Kerl bist, natürlich nicht gleich mit der Tür ins Haus fällst und erzählst, wer du Dolles bist, denn für mich bist du das. Also du warst zweifacher WM-Dritter. Du hast bei Weltmeisterschaften natürlich im Kanuslalom teilgenommen, warst aber auch bei den Olympischen Spielen 72 dabei. Dazu hast du dann noch Pädagogik studiert und Sport und bist im Grunde Mr. Kajak in Deutschland. Wenn man das so mal durchgoogelt, sieht man überhaupt erst, wer du bist. Wir wollen jetzt gar nicht zu doll über dich reden, aber ich möchte wahnsinnig gerne mit dir über die Olympischen Spiele 72 sprechen. Denn das waren ja nicht irgendwelche Spiele, sondern da gab es diesen schrecklichen Anschlag gegen die Israelis und ich wollte dich fragen, ob du davon irgendwas mitgekriegt hast und ob du uns von den Olympischen Spielen vor mittlerweile ja über 50 Jahren erzählen kannst.
Ja, gerne. Ich war mittendrin. Ich war im Olympischen Dorf und habe diesen Anschlag sozusagen hautnah miterlebt. Mhm. Tim, ich muss ja sagen, das geht mir heute natürlich noch immer unter die Haut. Und es ist eigentlich schwer in Worten zu beschreiben, die Stimmung, die damals im Olympischen Dorf herrschte. Mhm. Und wir haben alle gelitten. Und trotz alledem, ich habe es ein bisschen gesehen wie durch einen Vorhang, weil ich kurz vorher meinen Start hatte bei den Spielen. Und das fand ja auf dem Eiskanal in Augsburg statt, also an einem Nebenschauplatz sozusagen. Und wir haben dann natürlich alle gehofft irgendwie, dass es zum guten Ende kommt, dass es leider im Chaos endete und die Spiele trotzdem weitergingen. Ja, das bleibt Dilemma, das wir auch da durchlebt haben. Letztlich sagte Avery Brundage, der war damals IOC-Präsident, the games must go on, das ist ja dieses geflügelte Wort. Irgendwie waren wir alle heilfroh, dass es weiterging und aber es lag ab dem Zeitpunkt natürlich an Schatten über den Spielen.
Ja, ja. Du hast dich dann für die Spiele 76 nicht mehr qualifiziert.
Das ist so gewesen, dass wir in 72 das erste Mal Olympische Spiele im Kanuslalom hatten und 76 war Montreal als Ausrichter nicht in der Lage, eine Strecke zu bauen und war auch nicht verpflichtet seitens des IOC. Und es wurde dann 92 wieder ins Olympische Programm aufgenommen in Barcelona.
Ah, okay. Das heißt, du hast im Grunde die einzigen Olympischen Spiele in deiner besten aktiven Karriere dann doch mitgenommen.
So ist es richtig.
Hm. Wenn du dir, ich weiß, wir sind kein politischer Podcast, ich will trotzdem darauf eingehen, weil uns das alles bewegt und berührt und irgendwie dann doch auch sehr tangiert, was gerade in Israel und im Gazastreifen passiert. Das ging ja schon 48 los, dann 72 dieser Wahnsinn, dann heute was passiert. Bist du durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, dann noch näher dran als wir Durchschnittsbürger?
Das würde ich so nicht sehen. Es gab ja immer diese Diskussion, wie politisch sind die Spiele, wie politisch darf der Sport sein, darf der sich einmischen, soll der sich einmischen, soll der ein Statement abgeben oder soll er sich ganz raushalten und sagen, wir sind neutral und wir wissen alle, worum es geht, aber wir sagen nichts dazu. Das ist immer so ein Ritt auf des Messers Schneide und wird auch immer ein Dilemma bleiben für den Sport, inwieweit er sich instrumentalisieren lässt für politische Dinge.
Wo wir bei schweren Themen sind, wir schwenken mal über zum Kajak und ich frage mich häufig, also du hast ja mitgekriegt, ich bin auch viel gepaddelt, halt Stand-up, aber wir sind ja alle verbrüdert auf dem Wasser und überall, wo ich war, also auf der Elbe, auf dem Rhein, auf der Donau, überall habe ich Geschichten von vor allem Kajakfahrern gehört, aber auch Supper, die gestorben sind. Und bei Suppern weiß ich, woran die sterben. Die sterben daran, dass sie eine Leash haben und sich an dieser Leash aufhängen. Also die Strömung treibt die dann unter Wasser und man sollte auf dem Fluss einfach keine Leash tragen. Woran sterben Leute im Kajak? Weißt du, ich verstehe es nicht, weil die Strömung ist gar nicht so schlimm. Und wie kann man denn da sterben?
Also, was immer unterschätzt wird, ist die Kälte des Wassers. Es sterben viele an Unterkühlung. Das wird häufig unterschätzt. Das betrifft die Frühjahrsmonate. Und es sterben Leute, wenn sie sich an Wehranlagen irgendwie tummeln und völlig unterschätzen, wenn es auch nur einen halben Meter runtergeht, die Kraft des Wassers, die dort herrscht. Das ist wie in der Waschmaschine. Das ist ein sogenannter Rücklauf. Man kommt dann nicht mehr raus. Das wird auch häufig unterschätzt. Das sind so die beiden Faktoren, die da eine große Rolle spielen.
Ja, ich weiß, also Kälte war mir klar, aber auch diese Wehranlagen. Ich habe ja, ich weiß nicht, hunderte von Wehranlagen umtragen oder bin teilweise auch einfach drüber mit dem Sub, wenn das ging. Ich habe es natürlich, vielleicht hatte ich auch mal Glück im Leben, kann auch sein, ich habe es noch nie erlebt, wenn das überschaubar war, so ein halber Meter tief, dass das wirklich eine solche Kraft haben könnte, dass es mich umbringt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es passiert immer wieder. Jetzt auch gerade wieder Vater und Sohn auf dem Main gestorben, wo man sich fragt, verrückt, wie kann es passieren?
Ja, das ist leider Gottes so, wenn ich das so von der Wasseroberfläche her sehe, gerade im Kajak, man sitzt ja so, dass man diese Abrisskante, wenn man so ein Wehr runterfährt, manchmal auch nur schwer erkennen kann. Und wenn das nicht ordentlich ausgeschildert ist mit irgendwelchen Verbotsschildern oder wenn diese Verbotsschilder ignoriert werden, dann passieren an sehr unscheinbaren Stellen die schlimmsten Unfälle. Und das ist leider Gottes eine völlige Unterschätzung dessen, was da wirklich los sein kann.
War es bei dir mal irgendwie kritisch oder so?
Ja, darf ich sagen, aber nicht an Wehranlagen und auch nicht in der Kälte, sondern beim Wildwasserfahren auf der Brandenberger Ache, wo ich dann geschwommen bin und mich ein Freund dann noch rausgezogen hat, wo ich wirklich auch gedacht habe, naja, das war's jetzt und ja, Glück gehabt und überlebt und dann aber auch gesagt, okay, dann war ich ja mit sehr schwerem Wildwasser sehr vorsichtig und habe dann so langsam, aber stetig zurückgedreht.
Ah, okay, also du hast da kein Trauma davon getragen?
Nee, das nicht. Ich habe das alles sehr präsent erlebt, aber ich habe dann auch an der Stelle erlebt, wie schnell das gehen kann, wenn man durch irgendeinen blöden Zufall in irgendeine Situation kommt, die man so nicht ab hat sehen können.
Kannst du uns das beschreiben, dass wir vielleicht alle daraus lernen, dass wir nicht in so eine Situation kommen im Wildwasser?
Wie sagt der Philosoph, das, worauf es ankommt, das können wir nicht vorausbedenken. Ich glaube, es war Saint-Exupéry. Und man kann vor allem warnen und sagen, pass auf, da und da und Wehranlagen, Unterkühlung, schweres Wildwasser. Aber wenn es dann soweit ist, dann braucht man, glaube ich, auch ein bisschen Glück und einen guten Freund, der einen dann ans Ufer zieht.
Ja, ich sage immer, man braucht gar kein Glück, man darf nur kein Pech haben.
Ja. Das ist auch gut, ja.
Wir kommen nochmal auf dein Buch Der Kajak zurück. Kaufen das Leute, die jetzt nur Kajak fahren oder ist das auch eben gedacht für Stand-Up-Paddler, für Allgemeinwasserratten oder wie habt ihr dieses Buch aufgesetzt?
Also das Buch Der Kajak ist in der Tat für Leute, die sich in einen Kajak setzen wollen, also in Blickrichtung mit Doppelpaddel schön auf dem Fluss unterwegs sein wollen. Und es ist aber auch ausgerichtet für diejenigen, die als richtige Einsteiger, also zum ersten Mal in so einen Kajak dann reingehen und sich versuchen, über Wasser zu halten. Es ist aber auch mit einigen Zusatz-Extra- und Profi-Tipps versehen, sodass auch diejenigen, die schon vielleicht ein paar Jahre unterwegs sind, da auch noch einen Benefit haben und sagen, okay, an der Stelle kann ich ja auch noch ein bisschen was lernen und kriege dann ein paar Infos, sodass ich demnächst besser vorbereitet bin.
Du hast schon die perfekte Brücke geschlagen zu meiner nächsten Frage. Was für ein Kajak kaufe ich mir, wenn ich anfangen will? Also wenn ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, ich wohne an irgendeinem Gewässer und ich habe dann irgendwann Lust. Was kaufe ich mir? Weil es gibt ja unendlich viele Typen, die du ja auch alle beschreibst in deinem Buch.
Was kaufe ich mir? Die Frage stellt sich jeder. Und da ist ja dieser Wust an Angeboten und völlig unüberschaubar eigentlich für jemanden, der da wirklich mit anfängt. Und mein Ratschlag an der Stelle ist immer, entweder gehe ich zu einem gut sortierten Fachhändler und habe da einen Fachberater, der mir auf die Sprünge hilft und der mir ein bisschen zur Seite steht. Oder aber ich gehe in einen vielleicht in der Nähe gelegenen Kanuverein. Die Kanuvereine sind in aller Regel auch sehr hilfsbereit, bieten Schnupperkurse an Wochenenden für Leute, die da sich ein bisschen vertraut machen wollen, bieten Hilfestellung auch bei der Materialauswahl. Und diese Kanuvereine sind in aller Regel sehr offen, sehr freundlich und hilfsbereit.
Wie weit hilft dein Buch dabei? Also würdest du sagen, dass man mit deinem Buch auch das richtige Kajak finden könnte? Oder ist es dann doch wichtig, tatsächlich vor Ort einen Experten zu fragen, um eben auch auf dem richtigen Gewässer das richtige Boot zu haben?
Beides. Also das Buch bietet auf jeden Fall einen groben Überblick, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, an irgendwelchen Testwochenenden, Schnupperwochenenden oder wie immer das heißt, sich in solch eine Schüssel zu setzen und mal auszuprobieren, wie sitze ich da drin, was habe ich da für ein Feeling, wie komme ich damit zurecht. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man sich wirklich mal tatsächlich an einem Wochenende irgendwie an Kiessee begibt und sagt, ich setze mich mal in so eine Kiste rein und dann probiere ich mal.
Ja, die meisten wachsen in so einen Sport eigentlich rein durch ihre Eltern. Bei dir war es so, du bist in Düsseldorf groß geworden, beziehungsweise bist im Düsseldorfer Kanuverein groß geworden und warst dann erst im Faltboot und dann im Slalom-Kajak unterwegs. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil nur am Rhein zu wohnen reicht ja nicht.
Nee, das war eigentlich ganz simpel. Ich hatte einen Cousin, der schon lange Zeit in diesem Kanu-Club war in Düsseldorf und der dann sagte, du hast nicht mal Lust mitzugehen und ist ein schöner Sport und mir gefällt's und kannst du mal ausprobieren. Und dann bin ich mit und habe gedacht, jo, das ist mein Sport. Ich habe bis dahin nur Fußball und Handball gespielt und habe dann sofort so eine innere Verbundenheit gehabt, auch zu diesen Kanu-Vereins Mitgliedern, die mich unheimlich freundlich und kameradschaftlich aufgenommen haben.
Ja, das ist so wichtig. Bei mir war es so mit dem Stand-up-Paddeln, das habe ich ja erst mit 40 angefangen. War allerdings vorher auch, ich habe ja auch in Mainz gewohnt am Rhein und hatte da auch ein Kajak liegen. Damals war das noch überhaupt nicht bekannt. Das ist ja unglücklicherweise schon 14 Jahre her. Das kannte man noch nicht. Und zwei Französinnen am Mittelmeer paddelten. Und dann habe ich die eine gefragt, dürfte ich mich da mal draufstellen, weil ich auch Windsurfen kann? Und ich wusste sofort, das ist meine Sportart. Das ist es. Nicht mehr viel Gerödel dabei haben, wie beim Windsurfen oder so, sondern du hast ein Brett, ein Paddel und los geht's. Und mein erster Gedanke war, damit kannst du ja richtig Strecke machen. Damit könntest du ja richtig hier die ganze Mittelmeerküste entlang paddeln. Und dann war quasi bei mir der Samen gesät und dann ging es halt los mit meinen großen Abenteuern. Und bei dir ist es ja dann ähnlich gewesen, dass es immer mehr wurde, dass es quasi dein ganzes Leben ja beherrscht hat und du am Ende sogar eine Marathonstrecke irgendwann mal gepaddelt hast und ich glaube, hast du da sogar gewonnen?
Es waren auf den Punkt 534 Kilometer. Das werde ich nie vergessen. Und es war an der Grenze zwischen Finnland und Schweden, läuft ein Fluss von oben fast vom Nordkap aus, vom Kilpisjärvisee aus bis unten in die Ostsee, Haparanda. Und auf diesem Fluss ist man in der Tat 534 Kilometer unterwegs. Teilweise auf Wildwasser, aber überwiegend auf fast stehendem Wasser. Und das ist eine echte Herausforderung. Das war das Arctic Canoe Race und das hatte damals einen hohen Stellenwert bei uns im Wildwasserfahren. Gibt es inzwischen nicht mehr, weil die Teilnehmerzahl immer weiter in den Keller ging. Es war scheinbar zu anspruchsvoll. Die 534 Kilometer mussten in 6 Tagen bewältigt werden und man war also im Grunde genommen 40 Stunden dann am Stück auf dem Wasser in diesen 6 Tagen und das war schon eine Hausnummer.
Und habt ihr dann in der Natur geschlafen? Also wart ihr alle für euch oder wie lief das?
Das waren teilweise Zeltplätze, wo ein paar Hütten eingeheizt waren. Die Finnen haben dann auch die Sauna mal angeschmissen für uns. Also es war so, dass jeder eine sogenannte Backup-Crew brauchte, also PKW-Begleitung. Und dann bekam man dann unterwegs irgendwann was zu essen und zu trinken. Und abends wusste man dann auch, wo das nächste Bett stand. Mhm. Also insofern war das ein bisschen organisiert, aber sehr basic eigentlich.
Und hast du dann noch größere Touren in der Richtung gemacht? Also bist du dann richtig Kajakwanderer geworden? Denn das ist ja auch ein großes Kapitel in deinem Buch.
Ja, also nach meiner aktiven Zeit bin ich sehr, sehr gerne unterwegs gewesen und habe versucht, auch ein paar Dinge zu machen, die andere noch nicht gemacht haben. Ich war 4-mal in Grönland, ich war in Alaska, ich war in Sibirien und wow. Eine etwas größere Sache war damals die Querung der Beringstraße im Kajak, also von Alaska nach Sibirien. Das war ein Ding, wo ich heute sagen würde, auch Glück gehabt.
Ja, nee, kein Pech gehabt.
Ja, kein Pech gehabt, ja, danke. Und das war tatsächlich auch dann in der ZDF-Dokumentation Abenteuer und Legenden lief das zur besten Sendezeit sonntagsabends. Und da hatte ich sehr viel Rückmeldungen und ja, das war sehr herausfordernd.
Ja, das ist eines der gefährlichsten Meere, auch mit den ganzen Strömungen und den Stürmen, die da auftreten aus dem Nichts, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Hattest du da für die Doku, hattest du da ein Begleitboot oder wie lief sowas da?
Da war ein ganz kleines, nussschalengroßes Motorboot mit dabei mit einem Kameramann und alles andere war dann praktisch ausgeblendet. Mhm. Und dieses kleine Motorboot hat sich dann aber im zweiten Teil der Querung, nachdem die Wellen dann ein bisschen größer wurden, haben die sich abgesetzt, sodass wir also einen großen Teil dann auch ganz alleine in einem Zweier, meine Frau und ich, und noch ein Begleiter in einem Einer unterwegs waren und wir wirklich glücklich waren, dann in Sibirien das Ufer zu erreichen.
Verrückt. Absolut verrückt. Jürgen, du hast ganz viele Fachbücher geschrieben, Bildbände geschrieben, Kalender geschrieben. Und jetzt hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du mittlerweile über 70 bist. Lässt das dann irgendwann nach, dieses Feuer, ich möchte noch ein Buch rausbringen, ich möchte noch ein Bildband rausbringen, ich möchte noch eine Reise machen. Wie ist das mit dem Älterwerden, gerade wenn man so ein Sportler war wie du?
Also es ist, wenn ich ganz ehrlich bin, lässt natürlich die Energie nach, ständig was Neues irgendwie auf den Markt zu bringen und da versuchen nochmal irgendwie das zu toppen. Und auf der anderen Seite, der andere Aspekt ist dabei, ich mache nach wie vor gerne meine Fahrten im Kajak, bin gerne unterwegs. Bin aber dann in den letzten Jahren immer weniger Wildwasser gefahren. Ich war letztes Jahr nochmal auf der Socha in Slowenien und bin da die Strecken gefahren, die so in etwa mittleres Wildwasser sind. Da fühle ich mich auch noch ganz wohl. Aber die ganz extremen Dinge, na, die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr.
Ja, verstehe ich. Schwelt in dir noch irgendwie ein Buch? Also ich könnte mir sowas vorstellen wie mein Leben im Kajak oder so. Oder sagst du so, nö, dafür bin ich nicht wichtig genug oder so.
In der Tat. Also da fühle ich so in mir, da sollen auch mal andere ran und da sind auch andere Generationen gefragt. Und wenn da Bedarf ist und sich da jemand irgendwie dazu in der Lage fühlt, ja, dann soll es losgehen.
Gerne.
Aber ich für meinen Teil bin da sehr dezent und zurückhaltend.
Jetzt hast du ziemlich viele Teile der Welt gesehen in den letzten, ja, mindestens 50 Jahren. Siehst du einen großen Unterschied, vor allem was die Umweltbelastung anbetrifft, zu früher? Oder ist das, wenn man so abseits paddelt wie du, eventuell gar nicht zu sehen?
Also das ist in großen Teilen, wo ich unterwegs war, so gut wie nicht zu sehen, was natürlich ins Auge sprang bei meinen 4 Reisen nach Grönland. War natürlich von der ersten Reise bis dann vor etwa 10 Jahren, als ich das letzte Mal auf Grönland war, der Unterschied war schon zu sehen. Und wenn wir mit den Inuit gesprochen haben, dann sagten die, ja, bei uns ist das ganz gravierend. Wir merken das, weil wir auch auf Robbenjagd sind zum Beispiel. Und wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, dann in der Art, wie wir früher gejagt haben, das heute auch noch auszuüben, weil eben das Eis dann zu großen Teilen auch nicht mehr da ist. Gletscherschmelze brauche ich jetzt nicht zu thematisieren, weiß jeder. Es hat sich viel verändert, jetzt mal vom Plastikmüll in den Weltmeeren ganz abgesehen. Aber es ist ja ein schleichender Prozess, der uns ja nicht sofort auf die Füße fällt jeden Tag. Wir leben ja immer noch ganz gut und es ist schwer zu vermitteln, dass wir an der Stelle sehr sorgfältig sein müssen und uns darauf einrichten müssen, dass es alles nicht besser wird.
Hast du als Naturmensch, sage ich mal, dein Leben verändert? Bist du achtsamer als früher?
Also ich denke ja. Es gibt natürlich immer noch Luft nach oben, wo ich sage, also das, was ich mit meinem E-Bike fahre, bin ich früher mit dem Auto gefahren. Da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Und wenn ich in Richtung Süden fahre, nehme ich auch schon mal die Bundesbahn, auch wenn sie nicht ganz pünktlich ist. Finde ich auch gut. Ich muss aber auch gestehen, wenn es mal Richtung Kanaren geht oder Richtung Asien, steige ich auch ins Flugzeug. Der Airport hier ist nicht weit weg. Das ist natürlich eine Krux, wo ich sage, jo, da schlagen auch zwei Seelen in meiner Brust. Da bin ich Mitverursacher, natürlich. Und an der Stelle fühle ich mich dann auch nicht so hundertprozentig wohl.
Ja, das kenne ich total. Also es geht mir genauso und ich lebe weiterhin das Leben eines Reisenden und kann das im Grunde mit meinem grünen Gewissen nicht vereinbaren. Gleichzeitig ist einfach mein Leben das Reisen und ich wüsste nicht, wie ich darauf verzichten kann. Aber jetzt wird es viele Menschen da draußen geben, die sagen, hey, ich gebe dir ein paar Tipps, wie man nicht fliegen muss. Ich kenne die alle und dennoch ist es ein langer Prozess. Wenn wir zum Schluss nochmal kurz über die Veränderung der Welt sprechen, dann, also ich bin ganz viel in Hamburg unterwegs, weil da meine Partnerin wohnt. Und ich war da einer der ersten Supper auf den Gewässern, vor allem auf der Alster. Und mittlerweile ist es ja an Wochenenden im Sommer so, dass man eigentlich kein Wasser mehr sieht, weil einfach alles komplett voll ist. Auch du hast natürlich eine Zeit vor dem Stand-Up-Paddeln erlebt und jetzt gibt es das Stand-Up-Paddeln überall. Wie empfindest du das? Also ich weiß, dass viele Kajakfahrer davon genervt sind und sagen so, ey, die nehmen uns unseren Raum weg. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir Supper sagen zu euch, ja, stellt euch doch mal auf ein Brett, dann werdet ihr sehen, wie toll es ist, das Ganze im Stehen zu erleben. Wie stehst denn du dazu?
Also meine Begegnung mit den Zappern hier auf dem Ginsheimer Altrhein, die sind immer völlig, völlig friedlich und ich denke, da ist wirklich Platz für jeden. Ja. Und das ist auch nicht jetzt angesagt, da irgendwie, dass die Zapper hochnäsig auf uns runterschauen und uns die Welt erklären. Umgekehrt möchte ich auch keinem Zapper irgendwie da mal irgendwas dazu sagen, dass er mit dem Kajak vielleicht dann doch ein bisschen schneller vorwärts kommt, auch bei Gegenwind. Das soll jeder machen nach seiner Fasson und das ist in Ordnung und da ist so viel Platz für alle, dass ich sage, ja, damit kann ich wirklich gut leben.
Ja, also es geht uns Zappern mit euch natürlich genauso. Für mich, ich sage immer in Anführungsstrichen, der Feind, das sind die Ruderer. Also das ist ja die Elite auf dem Wasser, vor allem in Hamburg, die seit mindestens 150 Jahren da rumrudern. Und die uns, also erstens, die nehmen ja wahnsinnig viel Platz weg und die uns also wirklich hassen und verscheuchen und anbrüllen, wo ich immer sage, so Leute, gerne etwas dezenter mit uns umgehen. Es gibt viele da draußen, die es noch nicht so gut können, die nicht so schnell ausweichen können, weil so ein Ruderer ja irre schnell ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die uns Zappern gegenüber noch viel garstiger sind als euch Kajakfahrern gegenüber.
Ja, mag sein, ihr seid ja auch relativ neu.
Ja.
Ihr müsst euch ja erstmal ein bisschen vorstellen und sagen, hier sind wir und das können wir und so. Ich sag mal, die historischen Wurzeln sind natürlich bei Ruderern und Kanuten auch so. Rudern war immer ein akademischer Sport von seinen Ursprüngen her. Kanufahren war eher der Arbeitersport. Das Proletariat hat die Schaltboote dann benutzt und die Ruderer haben immer ihre schönen Bootshäuser gehabt und die Kanuten hatten dann so kleinere Hütten mal als Bootshäuser.
Ja.
Und von daher gibt es da ein Gefälle, aber das hat sich bei uns eigentlich hier an der Rheingegend, finde ich, ein bisschen eingeschliffen und ist jetzt nicht mehr so der Rede wert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Hamburg, insbesondere da, wo viele Leute auf der Binnenalster, denke ich mal, davon ist die Rede.
Ja, auf der Außenalster, ne? Auf der Alsterlauf und die ganzen Kanäle und überall.
Dass es da natürlich zu Revierkämpfen kommt. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist ja jetzt, also wenn die Ruderer die Akademiker sind und ihr seid die Proletarier, was sind wir dann? Also wir sind wahrscheinlich einfach nur noch eine nicht ernstzunehmende Spaßgesellschaft, auf die man zum Teil berechtigterweise heruntergucken könnte, wenn man wollte.
Also, wie gesagt, ich bin da wirklich sehr neutral und könnte da überhaupt keine Wertung vornehmen wollen.
Das ist gut, das freut mich, Jürgen.
Ich denke auch, die Paddler haben ja zu den Anglern zum Beispiel ein sehr spezielles Verhältnis. Und wenn man dann um die Kurve kommt und dann steht ein Angler und entweder man schimpft und sagt, wieso stehst du da im Weg? Oder man sagt ein freundliches Hallo, wie geht's? Und heute schon was gefangen. Und dann kann man mit ein paar netten Worten auch die Situation sofort entspannen.
Auf jeden Fall, ich muss übrigens auch sagen, ich habe schon sehr vielen Anglern ihren Haken aus Bäumen geholt. Also gerade wenn die am Alsterlauf stehen, wo ja Bäume richtig reinragen und die werfen dann aus und die sind noch nicht so erfahren, das kommt halt immer wieder auch vor, dann landen deren Haken, Blinker, Posen, was auch immer in den Bäumen. Und mehrere haben mich auch schon gefragt, immer kannst du ganz kurz mal meinen Haken wieder lösen? Und das mache ich dann auch total gerne. Also die Angler sind nicht das Problem, zum Glück.
Ja. Nee, wir kommen dann manchmal so an kleineren Flüssen so unvermittelt um die Kurve. Mhm. Und dann sehen wir den Angler zu spät. Und dann sagt er, was machst denn du? Ja, vertreibst mir die Fische. Und wenn ich dann ins Gespräch komme, ich sage, ich kenne nur Angler, wo die Fische gebissen haben, wenn die Paddler kamen. Und dann ist der erste Lacher schon da und dann ist die Situation auch schnell entspannt.
Ja. Jürgen, wie geht's denn für dich weiter? Was hast du an neuen Projekten oder ist das eher so, jetzt komm, jetzt ist das Buch draußen und jetzt entspannst du dich erstmal, weil du musst ja auch nicht mehr arbeiten, obwohl du natürlich immer noch sehr aktiv bist.
Ja, du, es kommt natürlich so, in meinem Jahrgang kommt die Zeit, wo man immer mehr auf den Körper achten muss und auf die Befindlichkeiten und dass man versucht, irgendwie Tag für Tag nicht einzurosten und noch fit zu bleiben und offen zu bleiben fürs Leben. Dafür sorgt meine Frau, dafür sorgt meine Tochter und dann muss ich auch ein bisschen was dazu tun. Und aber dass ich mich jetzt nochmal einem neuen Projekt zuwenden möchte, erkenne ich nicht. Ich denke mal, vielleicht kommt irgendwas nochmal angeflogen, könnte sein, will ich nicht ausschließen, aber was Konkretes ist jetzt nicht in der Pipeline.
Jürgen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, vielen Dank, dass es technisch geklappt hat nach ein paar Anläufen. Dank deiner Tochter, die uns geholfen hat.
Ganz großes Dank an meine Tochter.
Ja, ich habe tiefsten Respekt vor deiner Kajak-Lebensleistung und wünsche dir alles Gute, noch ganz viele Paddelschläge und dass wir uns irgendwann mal auf irgendeinem Gewässer begegnen.
Tim, lieben Dank für das Gespräch und auch für dich alles Gute.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.